Deutschlandfunk Kultur Interview.
Bei mir im Studio die Publizistin Bascha Mika und keine Sendung ohne den Blick in die Ukraine, aus der es auch heute nicht so wirklich Gutes zu berichten gibt. Wenn man es denn so sehen will, ist es gestern zumindest gelungen, 3000 Menschen zu evakuieren aus der Hafenstadt Mariupol. Ein Sprecher des Internationalen Roten Kreuz hat aber gesagt, uns fehlen langsam die Worte, um den Horror zu beschreiben, den die Menschen dort erleiden müssen. Unser Osteuropa-Korrespondent Peter Sawicki beobachtet die Lage in der Ukraine für uns. Was wissen Sie denn darüber, unter welchen Umständen die Bewohner in Mariupols dort noch ausharren?
Ja, es ist wahrscheinlich tatsächlich schwer, angemessene Worte dafür zu finden. Es gab zum Beispiel neulich ein sehr eindrückliches Interview eines Arztes aus Mariupol im polnischen Radio, der es geschafft hatte, aus der Stadt zu entkommen und der das mal beschrieben hat, wie die Menschen da in Kellern ausharren oder zwischen den Ruinen irgendwie versuchen zu überleben, ohne Wasser, ohne Strom, oder nur noch mit wenig Nahrung oder teilweise eben Schnee dazu benutzen, sozusagen, um an Trinken zu kommen. Und eben mit dieser massiven russischen Militärpräsenz, teilweise ja in der Stadt und außen herum und Beschuss, dauernd im Prinzip seit 4 Wochen durchgehend. Und das sind ja wohl immer noch mehr als 100.000 Menschen vor Ort in der Stadt. Und Sie haben es gesagt, 3.000 haben es vergangene Nacht offenbar geschafft, dann in der Stadt Saporischschja anzukommen, etwas weiter nordwestlich. Heute früh gab es noch die Meldung, dass noch mal weitere 2.000 in Saporischschja angekommen seien. Und jetzt also der Versuch, auch eben mithilfe des Roten Kreuzes mal wieder eben so einen international abgestimmten Korridor zu ermöglichen.
Aber Herr Sawicki, eine Frage dazu. Die russische Armee kann doch gar kein Interesse daran haben, die Leute rauszulassen. Und sie verhindern es ja auch immer wieder. Denn eine leere Stadt, die man einfach nur zerstören kann, das bringt denen doch gar nichts.
Das ist eben die Frage, ja, was da genau verfolgt wird. Also logisch erscheint das ja sowieso in vielerlei Hinsicht nicht. Also wenn man so eine Stadt erobern will, warum zerbombt man die in Grund und Boden, wenn man die ja weiter nutzen möchte? Es werden ja auch viele Menschen nach Russland gebracht, offenbar ja auch gegen ihren Willen. Einige offenbar auch freiwillig oder gehen freiwillig nach Russland, weil sie da Verwandte haben. Es geht da wahrscheinlich einfach auch darum, das kann man letztlich auch nur vermuten, um da ja so ein gewisses Zeichen zu setzen und so eine Art von Machtpolitik da auszuüben. Weil es geht ja letztlich auch schon auch um dieses Gebiet, dass man das kontrolliert, diese bekannte Landverbindung zwischen Donbass und der Krim, da spielt ja Mariupol eine zentrale Rolle.
Also mit anderen Worten, auch eine zerstörte Stadt und eine menschenleere Stadt ist strategisch immer noch sinnvoll und wichtig. Vielleicht geht es tatsächlich nur darum.
Kann gut sein, ja. Also um irgendwelche zivilen Ziele kann es da ja sicherlich nicht gehen, sagen wir mal so.
Wie ist denn die Lage im Rest des Landes im Moment?
Es gibt verschiedene Regionen, wo Beschuss gemeldet wird. Jetzt zum Beispiel aktuell Städte im mittleren Osten, wenn man so möchte, oder auch im Süden. Krivyi Rih ist da zum Beispiel zu nennen. Das ist übrigens die Geburtsstadt von Präsident Zelensky. Aber auch Dnipro, Poltawa, die sind eben so ein bisschen weiter im Osten. Da gab es übereinstimmende Berichten über Beschuss und Bombardierungen im Laufe der Nacht, unter anderem auf Treibstofflager, also schon auch sozusagen strategische Ziele, aber auch Wohngebiete, die da beschossen worden seien. Ganz aktuell gibt es Meldungen über Proteste in der Stadt Energodar. Das ist die Stadt, wo sich das Atomkraftwerk Saporischschja befindet. Das ist ja weitgehend unter russischer Kontrolle und die Menschen dort haben gegen die Präsenz protestiert und diese Proteste sind offenbar gewaltsam aufgelöst worden. Und an sich erwartet zum Beispiel Präsident Zelensky, dass sich die Kämpfe demnächst noch stärker eben im Osten der Ukraine, da in diesen seit 8 Jahren umkämpften Gebieten, da noch weiter verschärfen werden.
Die Ukraine wehrt sich so gut sie kann und es gibt auch immer wieder Meldungen von der ukrainischen Armee über Rückeroberungen. Was ist davon zu halten?
Also die gibt es ganz offensichtlich, beispielsweise Vororte rund um Kiew. Im Westen, Nordwesten beispielsweise, da gibt es Orte wie Irpin, Bucha, Hostomel. Da ist die ukrainische Armee offenbar jetzt vollständig sozusagen in diesen Orten drin. Das geht natürlich einher damit, dass sich russische Truppen einerseits zurückgezogen haben, weil da offenbar auch die Verluste einfach zu groß geworden sind. Gleichzeitig bekommt ja die Ukraine nach wie vor Waffen geliefert. Und diese Lieferungen sollen jetzt nochmal intensiviert werden. Die New York Times schreibt beispielsweise aktuell, dass die USA daran arbeiten, jetzt Panzer in die Ukraine zu bringen. Großbritannien ist da auch so ein Land, das sich auch explizit dafür ausspricht, diese Gegenoffensive der Ukraine weiter zu unterstützen. Und interessant, heute gab es einen Tweet des Präsidentenberaters Michailo Podolyak, der da das ungefähr so formuliert hat, dass man in der Ukraine keine Afghanisierung der Ukraine erwarte, also dass Russland da wohl jetzt nicht mehr darauf abzieht, das ganze Land zu besetzen und sich dann dort zurückziehen werde, wo die russische Armee jetzt stärker unter Druck stehe, und sich dann eben aber im Osten und Süden, da wo man schon präsent ist, dass man sich da weiter verschanzen wolle. Das ist jetzt so die offizielle Erkenntnis bzw. Botschaft von Seiten der Ukraine.
Herr Sawicki, noch eine ganz andere Frage zu den Kriegsverbrechen, die der russischen Armee vorgeworfen werden. Gehört ja auch, dass sie Frauen vergewaltigen und andere sexuelle Verbrechen begehen, vor allen Dingen natürlich in den Gebieten, die sie kontrollieren. Also aus dem Süden, aus dem Donbass war das ja schon lange bekannt. Wissen Sie etwas darüber, zum Beispiel in der Gegend von Mariupol? Weil wir wissen ja, dass es hauptsächlich Frauen und Kinder sind, die irgendwo zurückgelassen werden, die Männer sind im Krieg.
Ja, was Mariupol angeht, da haben wir, was das angeht, keine Informationen. Man muss das befürchten, dass es auch dort der Fall ist. Aber weil Sie eben sexuelle Gewalt ansprechen, das ist mittlerweile, das wird immer besser dokumentiert, so kann man das sagen. Und beispielsweise eben auch, was diese Orte, die ich gerade erwähnt habe, im Westen von Kiew, Irpin, Butscha, Hostomel, da wo ja russische Truppen auch präsent waren, die Städte waren ja unter russischer Kontrolle. Da dringen immer mehr solche Details jetzt an die Öffentlichkeit, die schwer erträglich sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Auch Augenzeugenberichte von Personen, die das erlebt haben oder entkommen sind, aber eben mitbekommen haben, dass solche Dinge dann in ihren Heimatorten passiert sind. Das häuft sich immer mehr. Das lässt sich also beileibe nicht mehr leugnen, dass das offenbar eben auch zur Kriegsführung ganz offensichtlich gehört.
Ganz genau, denn es gehört ja, also man weiß ja überhaupt nicht, sind das nun einzelne Soldaten oder gehört das sozusagen zur Kriegsstrategie dazu? Denn man weiß ja, dass das die Bevölkerung wahnsinnig demoralisiert, wenn diese Arten von Verbrechen, von sexualisierter Gewalt bekannt wird.
Das sollte sicherlich darauf abzielen, ja. Also man weiß natürlich nicht, ob da einzelne Soldaten das ja auf Eigeninitiative jetzt Anführungszeichen machen oder ob das die dazu angehalten werden, was das eine oder andere nicht besser macht. Aber Fakt ist, das gehört ganz offensichtlich dazu. Und es gibt da auch Fachleute, die darauf hinweisen, dass das ja in früheren Kriegen Russlands, in Tschetschenien beispielsweise, ja auch in großer Zahl vorgekommen ist.
Peter Sawicki, vielen Dank bis hierher.